Ja, liebe Geschwister, es ist mir eine Freude, bei euch zu sein. Heute hier in Bielefeld, mitten in Ostwestfalen-Lippe, eine Region, die weit über die Grenzen hinaus bekannt ist, als eine, wo es besonders viele Gemeinden gibt, besonders viel Christliches, besonders viele Missionswerke. Und wenn ihr ein bisschen unterwegs seid in dieser Landschaft, werdet ihr sehen, es gibt sehr viel Feuriges. Geistlich Feuriges, sehr aktive, sehr extrovertierte Kreise, Gemeinden, Zellen, lautstark, initiativ, kann man sagen, da ist Feuer. Und das wollen wir auch nicht verleugnen. Die Frage ist immer, und damit setzen wir uns als Christen sehr intensiv seit über 100 Jahren erneut auseinander, was für ein Feuer ist das? Äußerlich auf den ersten Blick ist es nicht immer klar zu verorten. Ist es ein fremdes Feuer oder bewerte ich etwas nur als fremdes Feuer, weil da eine kulturelle Kluft ist zwischen der Praxis dort und meinen persönlichen Vorlieben? Wie können wir das verorten? Was ist das Problem mit fremdem Feuer? Wir wollen uns damit heute auseinandersetzen und ich darf diesen Vortrag unter das Wort aus Judas 1, Vers 3 stellen. Geliebte, während ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und ich möchte mich damit anschließen, viel lieber wäre es mir noch, wenn ich über unser gemeinsames Heil sprechen könnte, wenn wir einfach zusammen jubeln könnten darüber, wie wunderbar unser Herr alles gemacht hat. Und das können wir natürlich trotzdem, das sollen wir auch trotzdem. Wir werden uns aber in den nächsten Minuten auf den Glaubenskampf konzentrieren, auf das Unterscheidungsvermögen. Diesen Glauben, der uns überliefert ist, der mehr ist, viel mehr ist als eine Stimmung, als ein Gefühl, als eine Atmosphäre, der faktenbasiert ist, der überprüfbar ist, der konkret ist. Den zu verteidigen und immer wieder deutlich zu machen, was ist dieser Glaube, was kennzeichnet diesen Glauben, was fördert auch diesen Glauben. Unser Fahrplan für die nächsten Minuten. Zuerst die Frage, was ist fremdes Feuer? Wir wagen uns an eine Definition. Im zweiten Schritt, besser leben ohne fremdes Feuer. Was brauchen wir, dass unsere Gemeinden, unsere Hauskreise, unsere Jugendkreise, unsere Kinderarbeit, unsere Gemeindeaufbauarbeit, dass die gesund werden und gesund bleiben. Und im dritten Schritt, fremdes Feuer, einige Beispiele und zum Schluss ein Fazit. Mehr haben wir gar nicht vor, trotzdem ist viel zu sagen und bremsen Sie mich gerne durch Signale, wenn ich zu schnell rede. Ich habe Ihnen viel mitzuteilen und sehr begrenzte Zeit. Ich versuche, das übereinzukriegen. Ja, hoffen wir, dass es jetzt besser ist. Danke. Also, was ist dieses fremde Feuer? Das ist eigentlich schon die ganze Definition. Fremdes Feuer ist Jesus und. Nicht Jesus allein, sondern Jesus und noch was obendrauf. Fremdes Feuer bedeutet, Jesus allein reicht nicht. Daran erkennen wir fremdes Feuer. Und ich habe das in drei Kategorien unterteilt. Das ist nicht völlig erschöpfend, aber ich denke, den Großteil dessen, was wir als fremdes Feuer bezeichnen, als das, was letztlich Scheinerweckungen im Höchstfall produziert, finden wir in diesen drei Kategorien wieder. Und das ist auch ein Stück der Fahrplan nachher für unsere Beispiele. Also Jesus und Gesetz und religiöse Muskeln. Wir können auch sagen, Jesus und Werke. Jesus und das, was ich leiste. Jesus und meine moralische, religiöse Integrität. Oder Jesus und Emotionen und Erfahrungen. Ja, Jesus, das ist schon gut. Aber dazu braucht es Gefühle, braucht es Erfahrungen. Das macht das Paket erst komplett. Auch ein Jesus und. Und das dritte Beispiel, Jesus und Tradition, Sitte, Kultur. Ich brauche nicht nur Jesus, ich brauche die Tradition meines speziellen Umfeldes. Nicht als netten Bonus, nicht als etwas, was mir gefällt, was nett ist, sondern was ich zu Jesus noch dazustellen muss. Sitten sind gut. Wie würden wir miteinander umgehen? Wie würden wir diesen Tag verbringen ohne bestimmte Sitten des Umgangs miteinander? Es wäre grässlich. Es wäre grausam. Sitten sind gut, aber wenn ich sie neben Jesus stelle, werden sie ein Götze. Genauso eine Kultur. Jeder von uns hat seine kulturelle Prägung. Und das geht weit über die Unterteilung in von drüben und hiesige hinaus. Altersabhängig, biografieabhängig. Das ist gut. Aber unsere Kultur, egal welche Kultur wir mitbringen, welche uns geprägt hat, dürfen wir niemals mit Jesus gleichstellen. Jetzt auch die Traditionen. Es gibt sehr gute Traditionen, die hilfreich sind, die Richtiges unterstreichen. Dann dürfen wir sie gerne gebrauchen. Aber wenn wir sie mit unserem Herrn gleichstellen, dann wird es ein Götze. Wenn wir das tun, das Gesetz und religiöse Muskeln, Emotionen und Erfahrung, Tradition, Sitte, Kultur, unsere letzte Autorität ist, dann läuft was falsch. Das ist fremdes Feuer. Wenn diese Dinge meine Hoffnung sind, wenn ich darauf baue, dann läuft was falsch. Das ist fremdes Feuer. Wenn es mein Prüfstein ist, also ist eine Entscheidung, ist ein Verhalten richtig oder falsch, dann schaue ich mal auf meine Kultur. Was sagt meine Kultur? Nein, das taugt nicht. Dann sage ich, okay, meine Kultur bewertet das so, aber ich muss dann Jesus fragen. Ich muss bei Jesus schauen. Vielleicht liegt meine Kultur falsch. Das ist relativ oft so. Wenn ich das gebrauche als mein Jesus, also ich sehe Jesus so, durch meine kulturelle Brille, und das ist mein Jesus, so ganz im Sinne der Postmoderne, mein Jesus, dein Jesus, euer Jesus, dann mache ich das Ganze zu einem Götzen. Das ist nicht der echte Jesus. Ich muss auf den echten Jesus schauen. Nur der kann mir weiterhelfen. Nicht mein Fantasie-Jesus. Jetzt bald ist in der Adventszeit, wird es sicher wieder eine neue Spiegelausgabe geben oder ein Spiegel-Spezial. Jesus, der Echte. Jesus, der wahre Mensch. Jesus, hinter die Kulissen geblickt. Auch das ist ein Fantasie-Jesus. Der hilft uns überhaupt gar nichts weiter. Das Heft können Sie im Regal stehen lassen. Wir müssen auf den echten Jesus schauen. Nicht auf meinen Jesus, den ich mir erdenke, sondern mein Jesus, so wie er zu mir kommt. Und das alles darf nicht mein Fundament sein. Wie gesagt, Tradition, gut und schön, Sitte, gut und schön, Emotionen, natürlich gehören zum Leben. Wir sollen ja keine Roboter sein. Aber wenn die mein Fundament sind, dann habe ich, wie die Bibel sagt, auf Sand gebaut. Das ist fremdes Feuer. Jesus und irgendetwas. Wir können das ganz einfach zusammenfassen. Fremdes Feuer ist Vertrauen auf Menschen statt allein auf Gottes Wort. Wenn ich auf Menschen vertraue und nicht alleine auf Gottes Wort. Und das sehen wir da. Wenn ich auf meine Tradition vertraue, so wie ich auf Jesus vertraue, dann habe ich ein echtes Problem. Dann gerät alles in Wanken. Dann komme ich durcheinander und lasse mich durcheinander bringen. Dann stehe ich nicht mehr fest. Dann blicke ich nicht mehr klar. Schauen wir jetzt darauf, wie kann ich besser leben ohne fremdes Feuer? Wir fangen gleich mit der Prävention an. Ganz so im pädagogischen Sinne. Erst die Prävention und dann kümmern wir uns um die eigentlichen Probleme. Der erste Schritt, wir müssen uns nochmal deutlich machen, der Herr identifiziert sich völlig mit seinem Wort. Völlig. Zwei Beispiele. Johannes 1,1, dieser ganz berühmte Vers, den die meisten von euch sicher auswendig kennen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort war Gott. Oder aus dem letzten Buch der Bibel, aus Offenbarung 19, da geht es um die Wiederkunft Jesu. Und dort heißt es, und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und wir können noch viele, viele andere Belege anführen. ich möchte Ihnen das auch wirklich als Empfehlung mitgeben, studieren Sie die Bibel wirklich danach, wo Gott sich völlig identifiziert mit seinem Wort, wo er das so deutlich macht. Das heißt, wenn wir das ernst nehmen, diesen biblischen Befund, wenn wir sagen, wir wollen Jesus hören, wir wollen Jesus kennenlernen, wir wollen ihn besser kennenlernen, wir wollen darin wachsen, ihn zu kennen, wir wollen ihn verstehen, wir wollen Jesus im Herzen haben. Was ist dann zu tun? Wie geht das? Muss ich mich in einen Gefühlsrausch versetzen, bis ich fühle, dass Jesus im Herzen? Nein. Gottes Wort hören, Gottes Wort lesen, Gottes Wort studieren, ist immer mehr verstehen, dafür beten, dass es ins Herz wandert. Es verinnerlichen und vor allem es auch anwenden. Das heißt das. Wir müssen aufpassen, dass wir in unserem christlichen Vokabular, was auch da nichts Schlechtes ist, was uns aber verwirren kann, wenn wir uns die Begrifflichkeit nicht klar machen. Wenn wir sagen, Hauptsache, ich habe Jesus im Herzen. Ein ganz lieber Bruder, der jetzt vor kurzem heimgegangen ist, mit dem hatte ich oft heiße theologische Diskussionen. Und irgendwann kam mir der Punkt, wo er sagt, naja, egal wie ist, Hauptsache, wir haben Jesus im Herzen. Und ja, was bedeutet das denn? Jesus im Herzen, das ist doch nicht so ein Prickeln, was ich irgendwo habe und dann habe ich Jesus im Herzen. Ich habe Jesus im Herzen, wenn er in meinem Leben wirksam ist. Wenn ich darauf höre, was hat er mir zu sagen. Und wenn ich natürlich auch mit ihm rede und ich das versuche umzusetzen, was er mir zu sagen hat. Kapiere, er spricht zu mir. Er spricht in mein Leben hinein. Ich kann nicht alles lassen, wie es ist. Jetzt muss was passieren. Das heißt, Jesus im Herzen haben. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Gottes Wort. Und die Bibel sagt, Gottes Wort ist die Vollausrüstung für uns. Bekannteste Stelle, 2. Timotheus 3, Verse 14 bis 17, wo Paulus zu Timotheus schreibt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Soweit erst einmal. Also der Text macht hier klar, Paulus macht hier klar im Auftrag Gottes, die heiligen Schriften, also die Bibel, soweit sie zu dem Zeitpunkt schon vorlag, sie haben die Kraft, dich weise zu machen, also Informationen richtig sortiert und gebraucht. Das ist letztlich weise machen. Zur Errettung, dass du verstehst, warum brauchst du Errettung? Wie geht das mit Errettung? Wie ist der Weg? Aber die Errettung selbst kommt nicht durch deinen Intellekt, sondern durch den Glauben. Und der Glaube ist nur möglich durch Christus Jesus. Das ist der Zusammenhang. Aber wir sehen, wie zentral die Bibel da drin ist. Ganz zentral. Muss Gott es so machen? Nein, aber er macht es so. Gott ist Gott, er könnte es auch anders machen, aber er macht es genau so. Das ist sein zentrales Mittel. Und dann heißt es weiter, diese ganz berühmten Verse, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Ich könnte auch sagen, und sie soll angewandt werden. Das ist kein Theoriewissen. Die Bibel ist nicht etwas, was wir studieren oder wir gehen in die Bibelstunde oder sitzen in der Predigt und hinterher sagen wir, ach, das war aber schön und das war aber nett und das fand ich aber doof und dann gehen wir nach Hause und es geht einfach weiter. Wenn Gottes Wort auf einen Menschen mit Heiligen Geist trifft, also einen Christen, da muss was passieren. Ich denke, ein guter Vergleich ist Schießpulver und ein Streichholz. Wenn das zusammenkommt, dann knallt, dann geht es aber los. Wenn nichts passiert, ist irgendwas falsch. Schießpulver nass, Streichholz nicht echt, irgendwas ist schiefgelaufen. Also wenn ich unter Gottes Wort komme, und das ist wirklich Gottes Wort, und wir grenzen das gleich nochmal ab, und ich komme nicht in Bewegung, muss ich gucken, was ist los? Bin ich irgendwie träge und eingeschlafen? Ist das alles zu normal? Bin ich nicht mehr veränderungsbereit? Meine ich bin schon am Ende? Das wäre dramatisch. Also, es ist nützlich, es soll gebraucht werden, angewandt werden, es soll verändern und ich soll mich bereit machen dafür. So soll es funktionieren. Also zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Leider reicht die Zeit nicht aus, um das hier vollständig auszulegen. Aber ich möchte Ihnen das wirklich nur empfehlen. Schauen Sie sich den Text weiter an. Und dann heißt es in Vers 17, damit, also wozu? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Und wozu? zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Brauchen Sie noch ein Gabenseminar? Nein, brauchen Sie nicht. Zweite Erfahrung, dritte Erfahrung, fünfte Erfahrung? Nein, brauchen Sie nicht. Worship-Leiter, Grundkurs in London? Nein, brauchen Sie nicht. Vollausrüstung, Gottes Wort, mehr brauchen Sie nicht. Die Basis, damit wir ohne fremdes Feuer leben können, ist auslegende Verkündigung. Wir können sagen, das ist das Must-Have, also das, was wir unbedingt brauchen. Wir können uns über viele Formen und Details streiten oder es auch lassen, aber auslegende Verkündigung ist sozusagen nicht diskutabel. Das brauchen wir als Gemeinde, das brauchen wir als Christen. Römer 10, Vers 17 macht deutlich, woher kommt der Glaube? Der Bibelleser sagt, ja, der Glaube kommt doch von Gott. Gott schenkt doch den Glauben. Ja, das ist richtig. Und er gebraucht die Predigt. Also Predigt ist nicht nur das auf der Kanzel. Predigt ist auch die Bibelarbeit im Hauskreis oder im Jugendkreis oder in der Jungschar. Verkündigung kann man es auch übersetzen. Also der Glaube kommt aus der Predigt, aus der Verkündigung, das Predigen, das Verkündigen, aber aus dem Wort Gottes. Und das macht man schon mal sehr viel deutlich. Was brauche ich für Mission und Evangelisation? Gottes Wort und das auslegen bitte. Erklären, was steht hier, was bedeutet das? In Nehemia 8,8 finden wir eine sehr gute Definition, die sollten sich unbedingt in der Bibel dick anstreichen. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Also ich habe einen Bibeltext, ich lese ihn deutlich vor, sorge dafür, dass alle wissen, was steht dort, und dann erkläre ich, was bedeutet das. Damit sie verstehen, die Aufgabe des Predigers ist zentral, gucken wir uns gleich nochmal an, dass der Inhalt hier ankommt. Ab da an ist Gott wieder zuständig. Und zum Glück ist er fürs Predigen auch mit zuständig. Aber da dürfen wir mitwirken. Ab hier müssen wir es ganz Gott überlassen. Auslegende Verkündigung, echte Predigt ist nicht, das müssen wir jetzt dringend nochmal klären, weil es überall geschieht. In ganz lieben Kreisen, in ganz ernsthaften Kreisen. Wie auch in den wildesten Halligalli-Kreisen. Nicht Storytelling, also nicht Geschichten erzählen. Es ist gut, wenn wir Geschichten gebrauchen zur Illustration, also als Bilder, um etwas deutlich zu machen. Das ist völlig legitim. Es ist auch schön, wenn es mal ein Zeugnis gibt. Aber das ersetzt keinen Millimeter Verkündigung. Geschichten erzählen ist kein Ersatz. Und ihr Lieben, ich erlebe es immer wieder, wie gesagt, in ganz, ganz herzlichen Kreisen, auch aufrichtigen Kreisen, Gemeinden riesengroß. Und ich bin jedes Mal da und ich höre Geschichten. Geschichten, was letztes Jahr bei der Kinderfreizeit passiert ist, das war die ganze Predigt. Geschichten aus Kasachstan, Geschichten aus Kirgisistan, Geschichten aus Sibirien. Und keine Verkündigung. Und ich gucke mich um und es sind ja hunderte Menschen, die verhungern geistlich. Und sie hören nur Geschichten von Predigern. Das ist traurig, das ist dramatisch. Erfahrungsaustausch. Wenn ich keine Bibelstunde habe, sondern einen Bibelaustausch-Diskutierzirkel. Das ist nicht verkündigen. Dann sagt jeder seine Meinung, dann wissen wir etwas übereinander, aber nicht über Gottes Wort. Und noch schlimmer ist natürlich Schrifteinlegung. Ich suche mir den passenden Bibelvers, um das zu sagen, was ich jetzt sagen will. Um die Jugend mal richtig zu ermahnen. Oder um die Frauen zu warnen, was sie da wieder tun. Ich suche mir jetzt den passenden Bibelvers. Das Schrifteinlegung. Ich lege ein statt aus. Davon erwächst dann das Problem, dass fremdes Feuer in echte Gemeinden hineinkommt, in echte Missionswerke, in echte Hauskreise, Jugendkreise, Jungscherkreise. Wenn ich nicht auslegend verkündige, sondern wenn ich Geschichten erzähle, wenn ich meine Erfahrungen austausche und den Bibeltext missbrauche. Das ist das. Bibelmissbrauch ist Schrifteinlegung. Wenn wir jetzt aber feststellen, dass wir so etwas kennen von unserer geistlichen Heimat, dann möchte ich Ihnen einen Vergleich anbieten. Wenn ich feststelle, in meinem Haus, wir haben ein altes Haus gekauft vor einiger Zeit, wenn ich feststelle, dass in meinem Haus etwas kaputt ist oder etwas renovierungsbedürftig ist, dann lasse ich ja nicht das Haus abreißen. Dann setze ich mich auch nicht auf die Treppe und sage, jetzt ist alles kaputt. Dann hole ich Handwerker oder gucke, was kann ich selber machen. Dann muss es repariert werden. Dann müssen wir das angehen. Das ist wichtig. Und das ist wichtiger als alles andere. Weil wie beim Haus, wenn ich mich nicht drum kümmere, fällt mir irgendwann das Dach auf den Kopf. Dann muss ich das Haus wirklich irgendwann abreißen, wenn es immer so weitergeht. Anderes Beispiel, der Zahnarzt. Kaum einer geht gern zum Zahnarzt. Aber wenn ich nicht hingehe und ich merke, ja, es rumpelt da schon, es drückt und es presst, und ich lasse mich nicht behandeln, ich lasse mich nicht untersuchen. Es wird nicht besser, es verschwindet nicht von alleine. Es wird immer schlimmer. Und irgendwann kommt die Grundsanierung. Sozusagen der Abriss. Das sollten wir unbedingt vermeiden. Denn wo unser Körper uns doch lieb ist, sollte unsere Gemeinde und auch unsere Geschwister umso wertvoller uns sein. Das ist eine Grafik, die wir in unserer Verkündigerschulung gebrauchen. Und die macht deutlich, was ist auslegende Verkündigung. Schrift ist von Gott eingegeben. Gott gibt den Inhalt vor. Als Prediger brauche ich nie überlegen, worüber predige ich, das ist alles schon vorgegeben. Die Eingrenzung ist das einzig Schwierige. Ich studiere das Wort betend, dann predige ich es, das haben wir uns eben angeschaut, was das ist, und ich muss dafür sorgen, dass es im Ohr ankommt und mein Möglichstes tun, dass es bis in den Verstand kommt. Und dann muss ich es an Gott abgeben, weil dann fängt sonst Manipulation an. Dann muss ich an Gott abgeben, dass er es vom Verstand ins Herz rutschen lässt, da wirksam werden lässt. Das ist Verkündigung. Und das ist der beste Schutz vor fremdem Feuer. Kommt zum Schluss gleich nochmal kurz drauf. Wir schauen uns jetzt, wir sind schon bei Punkt 3, wir schauen uns jetzt einige Beispiele an. Und zwar zuerst zu dem Unterthema Gesetz und religiöse Muskeln. Zuerst die Irrlehre des Synergismus. Das Fachwort müssen Sie sich nicht unbedingt merken. Jesu Opfer und meine Werke. Das ist im Prinzip die Gesamtzusammenfassung. Und wir finden das natürlich ganz klassisch in der katholischen Theologie. Ganz verbreitet. Und das ist auch etwas, was sehr aktuell ist. Ich frage mich bis heute, warum das so ist. Das habe ich noch nicht verstanden. Aber es gibt einen enormen Hype, einen enormen Run, würde man heute sagen. Also eine Welle in Richtung Katholizismus, und zwar von uns Evangelikalen. Also ich hoffe nicht von uns Evangelikalen. Ich könnte jetzt viele, viele Beispiele nennen. Ich denke, die zwei bekanntesten Beispiele sind Albert Frey, der bekannte Liederdichter, der ein katholischer Charismatiker ist, ganz deutlich. Er leugnet das nirgendwo. Und trotzdem findet man kaum Gemeinden, wo das nicht im Liederbuch oder in der Liedermappe zu finden ist, diese Lieder, wo letztlich dadurch doch ja ein Stück mit Vertrauenswerbung gemacht wird. Wir haben so viele gute geistliche Lieder, von ganz ruhig bis zu sehr lebendig, von alt und neu. Warum müssen wir uns auf jemand, der solche krassen Irrlehren vertritt, stützen mit unserer Musik? Ich verstehe es nicht. Ein sehr aktuelles Beispiel ist noch Johannes Hartl. Überall in evangelikalen Kreisen gemocht, bewundert, gehört, gesehen, auf Facebook geteilt. Ich überrasche mich immer wieder, wer teilt Beiträge von Johannes Hartl? Und Johannes Hartl macht ganz deutlich, wer er ist. Also er macht keine Maskerade. Wenn er auch evangelikaler Katholik oder katholischer Evangelikaler genannt wird, macht er doch klar, wer er ist. Er macht klar, er ist ein katholischer Charismatiker. Und beides mit ganzem Herzen. Er schreibt zum Beispiel in seinem Buch In meinem Herzen Feuer über seine Geistestaufe und seine Bekehrung, separat. Er schreibt da, Gott küsst mich. Das ist der Heilige Geist. Doch es vergeht ein halbes Jahr, bis ich zufällig höre, dass man könne Jesus sein Leben übergeben. Und dann denkt er sich, das ist eine gute Idee, das mache ich noch obendrauf. Er schreibt in seiner Dissertation, ich darf hier einmal kurz zitieren, auch darf die Theologie nicht vergessen, dass die Anfänge des Glaubens über weite Strecken hinweg von einer naiven religiösen Weltsicht geprägt waren. Die Israeliten glaubten an ihrer Seite kämpfenden Gott, die frühen Christen an einen in Jesus Mensch gewordenen, wunderwirkenden, die Erde einst richtenden Gott. Wie naiv. Metaphorische Theologie ist Theologie unterwegs zu einer zweiten Naivität. Metaphorische Theologie lädt ein zu einer Hermeneutik des Vertrauens. Sie ermöglicht einen rational verantwortbaren Wiedereinstieg in die religiöse Bilderwelt, wissend, dass es sich um eine Bilderwelt handelt. Und dann, wir können viele weitere Beispiele uns hier angucken. Er beschreibt von charismatischen Lobpreis-Jugendgottesdiensten. Und wie aufregend das ist, dass überall Menschen umfallen und zucken und lachen und weinen und sich streicheln und berühren gegenseitig. Und genau das finden Sie auch in seinem Gebetshaus in Augsburg wieder. In dem eben schon zitierten Buch schreibt er auf Seite 212 über das Gebet, Empfehlungen für Beter, Einübung des Schweigens, der Bibelmeditation, des Lobpreises, des liturgischen Gebets, der beständigen Fürbitte, des 24-Stunden-Gebets, des Rezitierens oder Singens biblischer Passagen, des hörenden Gebets, des Gebets bei Exerzitien oder auf einer Pilgerreise und so weiter und so fort. Also das volle Programm aus charismatischer und katholischer Küche. Es ist nicht so weit entfernt. Das Irrlicht, emergente Bewegung, hat uns in den letzten Jahren sehr beschäftigt. Es finden auch hier im Bücherstand wieder einige Bücher dazu und die möchte ich auch sehr empfehlen. Also die emergente Bewegung, die Welt in Gottes Reich transformieren möchte, umwandeln möchte, ist angelehnt an die New Age-Lehren. Ein neues Zeitalter beginnt. Auf dem gleichen Kurs die EKD, Welt verbessern statt Wahrheit predigen. Und auch hier geht es ja letztlich um die religiösen Muskeln. Die emergente Bewegung und die EKD, also die Landeskirche oder sogenannte Landeskirche, es geht ja darum, ich verbessere die Welt. Ich verwandle die Welt in Gottes Reich. Ich muss tun. Ich verdiene mir letztlich meine Sporen dadurch. Emotionen und Erfahrungen, schauen wir uns hierzu einige Beispiele an. Und ich darf gleich dazu sagen, das ist der größte Bereich, den wir uns hier anschauen müssen. Zum einen das Sorgenkind-Worship-Szene, also Lobpreis-Musik-Szene. Und das zentrale Problem dabei ist nicht der Musikstil. Den mag man durchaus unterschiedlich bewerten. Das Problem ist eine Emotionsorientierung, also eine Gefühlsorientierung. Es war ein starker Lobpreis, Gott war mir sehr nah. Ich habe Jesus gespürt. Und wenn Sie mit Leuten aus dieser Szene sich unterhalten, ein lieber Freund von mir bewegt sich in diesen Kreisen, wie leer ist es, wenn ich keinen Worship-Jugendgottesdienst habe? Wenn ich darauf baue? Wenn Jesus mir nah ist, wenn ich etwas prickeln fühle? Oder wenn es warm ist? Oder wenn ich aufgeregt bin? Und wenn Jesus mir fern ist, wenn ich Depressionen habe? Wenn ich traurig bin, wenn ich Not leide, dann habe ich ein echtes Problem. Dann bin ich nämlich letztlich in der gleichen Situation wie ein Drogensüchtiger. Zwischen hoch und tief, zwischen high und down, hin und her. Ich habe kein wirkliches Fundament. Und wir sehen es auch an der inhaltlichen Ausrichtung in dieser Musik. Nicht alle Gruppen, nicht alle Lieder, wollen nicht alle über einen Kamm scheren. Aber wenn Sie mal darauf achten, was wird im Mittelpunkt der Texte gestellt? Du oder ich? Danke, Jesus, dass du mein Leben bereicherst. Danke, dass du mich aufbaust. Danke, dass du alles schön machst. Mit dir kann ich stille werden. Mit dir kann ich wild feiern. Und wenn Sie sich Videos anschauen, wie zum Beispiel die offiziellen Videos von der Hillsong Church, das sind wie Werbevideos von H&M oder C&A. Junge Leute in hippen Klamotten, die Skateboard fahren, Lagerfeuer machen, eine witzige Zeit haben mit Jesus. Also Jesus ist auch noch mit dabei. Und wenn Sie sich solche Veranstaltungen vor Ort angucken, auch da mag es durchaus Unterschied geben. Hillsong als bekanntestes Beispiel. Ich habe vor Jahren ein Konzert in Minden von Hillsong besucht. Und dann gab es irgendwann die Message, also die Botschaft, 5 Minuten Botschaft. Und da hieß es, Jesus bereichert dein Leben und er macht dich jetzt richtig vollständig. Und es wurde immer lauter, die Musik. Und ich möchte, dass du jetzt aufstehst und deine linke Faust nach oben streckst und ja, Jesus sagst, wenn ich den Countdown gezählt habe. Und dann gehörst du ihm. Und 4000 Jugendliche machen das und ich denke, 4000 Höllenkandidaten, die glauben, sie kommen in den Himmel. Wenn sie überhaupt eine Vorstellung vom Himmel bekommen haben. Krass. Ja, die irre Strömung, Mystizismus, ist ein anderes Wirkungsfeld von Fremdenfeuer. Wir hatten vor einigen Jahren diesen Aufruf der Evangelischen Allianz zum Jahr der Stille. Und es wurden dann ausführliche Handreichungen herausgegeben zu Dingen wie Johannes Hartl, die auch empfiehlt, Einkehr in ein Kloster, in sich hineinhören, letztlich sich verstandesmäßig ausklinken. Schalte mal dein Bewusstsein aus, schalte deinen Verstand aus und dann kommt Gott. Das sind typische Praktiken aus dem Okkultismus, aus dem esoterischen Bereich. Einer der ganz großen Vertreter des sogenannten christlichen Mystizismus ist Anselm Grün, der wieder durch ganz Deutschland tingelt. Er war jetzt gerade bei uns wieder in der Gegend, durch die Landeskirchen, durch die freien Gemeinden. Und sagt, wir müssen zur Ruhe kommen im Gebet. Das klingt erstmal gut. Wir müssen neue Methoden wagen. Wir müssen auch als Katholiken und Evangelen zusammenkommen. Und hör mal, wie Gott in dir spricht. Auf so eine Vertreterin kommen wir jetzt gleich, zu einem anderen Oberpunkt. Und wir sehen da, wie alles miteinander auch letztlich vernetzt ist. Also wir können nicht einfach sagen, zu Emotionen und Erfahrungen, die Worship-Szene. Wir sehen die Anknüpfungspunkte in den Katholizismus. Genauso beim Mystizismus. Wir sehen, es sind nicht separate Themen und separate Strömungen. Es hängt eng miteinander zusammen. Ja, der Dauertrend der neuen Offenbarung. Martin Luther musste sich mit solchen Zeitgenossen herumschlagen. Wir heute auch. Erschreckend ist die Offenheit unserer evangelikalen Szene für so etwas. Wird Anwesende von Herzen gerne ausgenommen. Ich habe hier als Beispiel Sarah Young genannt. Wer von Ihnen kennt Sarah Young? Also nicht persönlich. Einige, die meisten noch nicht. Das ist erfreulich. Ich erlebe viele, viele bibeltreue Gemeinden. Und wenn ich diese Frage stelle, und die jungen Frauen sind da, habe ich teilweise eine 75%-Quote, die das Buch haben oder benutzen. Sarah Young hat verschiedene Bücher geschrieben. Sehr bekannt ist Komm zu mir, Briefwechsel mit Jesus oder Ich bin bei dir, 366 Liebesbriefe von Jesus. Sie hat Spezialbotschaften von Jesus empfangen, das sagt sie zumindest, und daraus bestehen ihre Bücher. Und wenn wir das letzte Kapitel der Offenbarung lesen, dann wissen wir, wie das biblisch zu verorten ist. wenn ich zur biblischen Offenbarung etwas hinzufüge. Sie beschreibt ihre erste Begegnung mit Jesus während eines Spaziergangs. Plötzlich hatte ich das Gefühl, ein warmer Hauch hülle mich ein. Ich wurde mir einer wunderbaren Gegenwart bewusst und ich reagierte unwillkürlich damit, dass ich "Lieber Jesus" flüsterte. Diese Worte waren für mich völlig untypisch und ich erschrak, als ich mich selbst so liebevoll mit Jesus sprechen hörte. Als ich über dieses kurze Gespräch nachdachte, erkannte ich, dass es die Antwort eines veränderten Herzens war. In diesem Moment wusste ich, dass ich Gott gehörte. Dies war viel mehr als all die intellektuellen Antworten, nach denen ich gesucht hatte. Es war eine Beziehung zum Schöpfer des Universums. Also zusammengefasst, sie hatte einen Spaziergang, hatte ein Gefühl, flüstert "Ja, Jesus" und ist bekehrt. Und sie schreibt dann, wie sie zu dieser Methode gekommen ist, einfach aufzuschreiben, was sie in sich drin von Gott zu hören glaubt. Und sie wurde auf diesen Gedanken gebracht durch ein Andachtsbuch, das heißt God Calling, von zwei anonymen Autorinnen, die direktes Hören auf Gott eingeübt haben. Und sie nimmt sich das dann zum Vorbild und setzt sich hin mit einem Stift, um zu schreiben, was Gott ihr angeblich sagt. Und dann sagt sie: "Ich wusste, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht, aber ich sehnte mich nach mehr. Immer mehr wollte ich hören, was Gott mir an einem bestimmten Tag persönlich zu sagen hat. Ich beschloss, mit dem Stift in der Hand auf Gott zu hören, aufzuschreiben, was er meiner Meinung nach sagt." Daraus bestehen ihre Bücher. Damit werden junge Frauen, junge Mädchen gefüttert mit dem Argument, da steht ja auch viel Gutes drin. Und da stehen auch Bibelverse drin. Wir sehen insgesamt, wir haben eine große Szene von neuen Propheten, gerade aus der charismatischen Szene, aber nicht nur. Das ist fremdes Feuer. Jesus reicht nicht, Gottes Wort reicht nicht. Ich brauche noch einen obendrauf, wie Frau Young es auch klar gesagt hat. Ich brauche noch etwas mehr. Damit bin ich nicht zufrieden. Ebenso sehr verbreitet ist die, ich habe es Wir-Lehre genannt, Wir-Lehre, der Wellness-Glaube. Also Gottes Plan ist, mir geht es kurzfristig gut. Gott möchte, dass ich gute Laune habe. Gott möchte, dass ich im Beruf erfolgreich bin. Gott möchte, dass ich gutes Geld verdiene. Gott möchte, dass ich gesund bin. Gott möchte, dass ich schön bin. Gott möchte, Sie können jetzt weiterführen. Gott will doch letztlich das, was ich menschlich will. Eine der berühmtesten Vertreterinnen, die auch in unseren frommen Kreisen großen Einfluss hat, läuft mehrfach die Woche im Fernsehen, Frau Meier, Frau Joyce Meier. Einige typische Sätze, die sie in jeder ihrer Fernsehshows, die übrigens von über 600 Kanälen weltweit gesendet wird, einige typische Sätze von ihr: "Ihr dürft jetzt ruhig klatschen, denn es ist wahr, was ich sage." Ich habe es doch nicht gewagt, das hier einzubauen. "Habt ihr mich gehört? Ich sage euch, hört mir zu. Habe ich recht? Habe ich recht? Sagt alle, los, sagt alle, Gott wirkt in mir." Fest bestanden, hervorragend. "Da kommt schon, da kommt schon. Kommt, ich spreche doch zu euch." Typische Motivationspsychologie. Ihre Sendung heißt, nicht zufällig, "Das Leben genießen". Darum geht es auch. Wie gesagt, 630 Fernsehstationen, einige hundert Radiosender übertragen diese Show von Frau Meier. Sie gehört zur Worte des Glaubens-Bewegung. Sie ist überzeugt davon, dass wenn ich meine Wünsche ausspreche, also dass Gott meine Wünsche erfüllt, dann muss er das auch tun. Sie ist auch der Überzeugung, dass Jesus 3 Tage in der Hölle gefoltert wurde. Aber vor allem ist sie überzeugt davon, dass Gott das kurzfristig Bequeme für uns will und stellt das in den Mittelpunkt und beeinflusst damit Millionen von Frauen angeblich auch ein paar Männer, aber sie hat natürlich eine klare Klientel, die sie anspricht. Sie ist eine gestandene Frau, sie ist eine Karrierefrau nebenbei, sie hat Millionen gemacht durch ihren sogenannten Predigtdienst, sie hat ihr Gehalt ganz bescheiden kürzen lassen auf wenige 100.000 pro Jahr. Von ihr stammen auch Zitate: Ich erlaube euch, euch selbst zu mögen. Ich erlaube euch, euch selbst zu mögen. Oder wir sind Gottes Partner. Oder ich reinige die Seelen, sagt sie von sich. Ihr habt euch entschieden, in meine Vorträge zu kommen. Ihr werdet dafür Leben ernten. Also mangelndes Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall nicht ihr Problem. Das Dramatische ist, wenn Menschen, wenn unsere Frauen, unsere Töchter, unsere Mütter sich davon ernähren. Es wird nämlich das Schlechteste im Menschen groß gemacht. Und Gott ganz, ganz klein. Gott ist mein Wellness-Trainer. Gott ist mein Flaschengeist. Wie am Anfang in der ersten Folie. Der Flaschengeist, der aus dem falschen Feuer herauskommt. Wellness-Glaube. Und Frau Meier ist nicht die Einzige. Sie können in viele freikirchliche Kreise oder in freie Gemeinden gehen und werden genau das hören. Und das stimmt nicht. Gott hat die Ewigkeitsperspektive für uns. Und er beschenkt uns auch im Kurzfristigen, natürlich. Hey, wir haben diese Halle. Wir haben mehr als genug zu essen und zu trinken. Wir sind alle so gesund, dass wir hier sein können. Das ist uns alles nicht verheißen, aber es ist schön. Das bekommen wir noch obendrein. Aber das ist nicht der Kern dessen, was Jesus uns gibt. Das ist nicht das Entscheidende. Ja, die Boombranche Charismatik, wir werden das wirklich nur streifen, denn Sie finden genug gute Bücher und Vorträge auch da vorne am Stand bei Wolfgang Bühne. Und es wäre mühselig, den 1001. guten Vortrag dazu halten zu wollen. Es geht immer wieder, und das nicht nur in rein charismatischen Kreisen, auch in vielen gemäßigten Gemeinden, um Zeichen, Wunder und Sensationen. Auch die neue Offenbarung, die Wunderheilung, die Prophetie, die Eingebung, das Bild, das Zungenreden, Äußerlichkeiten, letztlich alles nur Äußerlichkeiten. All das, auch wenn wir das Leben Jesu studieren, wo alle ihm treu gewesen sind, solange er Zeichen und Wunder gemacht haben, waren alle begeistert, Riesenshow. Aber wenn es dann um die Inhalte geht, Johannes 6, 66 zum Beispiel, dann verlassen ihn die Leute, dann werden sie unruhig, dann sagen sie, das kannst du so nicht sagen. Und so erleben wir in den allermeisten charismatischen Kreisen sehr wenig Inhalt, kaum Verkündigung, aber viel Vollmacht und Feuer und Aufbruch und Erweckung, aber hauptsächlich verbal. Drei weitere Beispiele, die ich nur kurz einmal nennen möchte. Unsere Erfahrung von drüben lehrt. Von drüben, ja, ich meine von drüben aus der Sowjetunion hauptsächlich. Die Erfahrung aus der Sowjetunion kann uns durchaus weiterhelfen. Davon bin ich sehr überzeugt. Aber wir dürfen sie nicht mit Jesus und nicht mit seinem Wort gleichsetzen. Alle Erfahrung muss geprüft werden an der Bibel. Und es können falsche Erfahrungen sein oder falsch verstandene Erfahrungen. Das ist alles möglich. Aber unsere Erfahrung von drüben hat keine Lehrautorität. Übrigens die von hier auch nicht. Das vielleicht zur Beruhigung. Ja, der neue Pragmatismus, da geht es auch um Emotionen und Erfahrung. Das, was funktioniert, das kann ich auch machen in Gemeinde. Ich kriege viel Aufmerksamkeit, wenn ich ein Theaterstück mache statt einer Predigt. Oder ein witziges Video zeige. Oder die Jugend macht 20 Minuten lang ein Anspiel und dann predige ich noch 5 Minuten. Das funktioniert alles. Besucherfreundliche Gottesdienste. Ich gebe den Leuten noch Geld am besten am Eingang, wenn sie reinkommen. Und ich preise vor allem das dicke Mittagessen an und die lustige Musik und die Sketche. Das funktioniert, du kriegst die Bude voll, ein, zweimal. Bis die Leute kapieren, das Entertainment kriege ich in der Welt viel besser als bei den Christen. Und vor allem, es ehrt eben nicht Gott. Pragmatismus ehrt nicht Gott. Ja, und dann diese große Einheitsbewegung, auch da sehen wir die Schnittmenge mit Charismatik, mit Ökumene, die von Menschen gemachte Einheit, Das ist letztlich die Vorstufe der Einheit, die der Antichrist baut. Wenn Menschen geistliche Einheit bauen. Wir haben die große Ökumene-Bewegung, den großen Ökumene-Aufbruch. Wir haben seit 96 das Widerrufen der Berliner Erklärung. Wir haben seit über 20 Jahren einen radikalen Einheitskurs. Und abseits der üblichen Beispiele möchte ich auf etwas hinweisen, was uns wirklich erschrecken sollte. Denn dieser Einheitsgedanke kommt immer mehr auch in frommen russlanddeutschen Kreisen an. Und das hat mich persönlich doch sehr erschreckt. Schon vor 3 Jahren titelte der Nachrichtendienst Topic: Koreanische Sarangkirche wünscht Partnerschaft mit dem Bibelseminar Bonn. Also der wahrscheinlich größten russlanddeutschen theologischen Ausbildungsstätte. Und viele, viele Gemeinden sind mit dem BSB, mit dem Bibelseminar Bonn verbunden. Und der Leiter Heinrich Derksen sagte dazu: Wir können heute viel von den Christen aus Asien lernen. Das erstmal als allgemeiner Satz möchte ich dem natürlich nicht gleich widersprechen. Diese Sarangkirche zählt 100.000 Mitglieder und eines ihrer großen Ziele ist eine globale Revolution. Stichwort Herrschaftstheologie. Also die Welt soll verändert werden in Gottes Reich. Der Kerngedanke der Emerging Church, der emergenten Bewegung. Diese Sarangkirche hat eine Kooperation mit Rick Warren. Der hat auch einen Peace Plan, also einen Weltrevolutions-Transformationsplan, wie die Welt christlich umgebaut werden soll in Gottes Reich. Also diese Sarangkirche aus Südkorea kooperiert mit Rick Warren, um die Welt zu verändern, kooperiert mit dem Bibelseminar Bonn, kooperiert mit Yonggi Cho, dem Radikal-Charismatiker aus Südkorea, der vor kurzem erst wieder im Gefängnis saß. Und seit Jahren besuchen, nach Aussage dieser Sarangkirche, besuchen Heinrich Derksen und Andi Wiebe, der das Bibeltraining leitet beim BSB, die Seminare der Sarangkirche. Und da dürfen wir uns durchaus echt Sorgen machen, warum dieser große, schlechte menschliche Einheitsgedanke? Was ist da passiert? Tradition, Sitte und Kultur, unser letzter Punkt, aber kein unwichtiger. Das Problem, ich nenne es Fassadenkult. Nicht Fassadenkultur, das würde es zu sehr ehren. Fassadenkult. Was ist damit gemeint? Wenn Äußerlichkeiten, wie zum Beispiel, unvollständige Aufzählung, wie zum Beispiel Kleidung, Frisur oder Schmuck oder Speisevorschriften oder Gebetshaltung oder andere rituelle Formen, nicht, dass es die gibt, sondern wenn die als zentrale Themen betrachtet werden, dann haben wir eine ganz wichtige Akzentverschiebung. Wenn das zentrale Thema in unserer Gemeinde, in unserem Hauskreis, in unserer Jugend ist, welche Klamotten habe ich als Christ zu tragen oder welche nicht? Oder welche Frisur darf ich als Mann, als Frau, als Alter oder Junger haben oder nicht? Welchen Schmuck darf ich tragen oder welchen nicht? Wenn ich behandle, was darf ich essen? Ich habe herausgefunden, es gibt unzüchtiges Essen. Bestimmte Speisen, die eine bestimmte Form haben, sind unzüchtig und verleiten zur Unzucht und dürfen in bestimmten Gemeinden nicht auf den Tisch kommen. Wenn ich zum Beten nicht aufstehe, das sind keine Christen, die stehen zum Beten nicht auf. Das ist durchaus verbreitet. Oder wenn andere bestimmte Formen nicht eingehalten werden, die knien sich gar nicht hin zum Beten. Wenn das zentrales Thema ist, solche Fragen, dann ist ein großes Problem da. Aber wenn das heilsnotwendig ist oder so deklariert wird, dann ist wirklich Katastrophe. Das ist ein anderes Evangelium. Und wo das als heilsnotwendig beschrieben wird, da befinden wir uns höchstwahrscheinlich in einer Sekte. Zentrales Thema, Akzentverschiebung, Problem, Baustelle. Aber wenn es als heilsnotwendig bezeichnet wird, dann ist das Fundament verrottet. Ja, und die neoevangelikale Zeitgeistunterwerfung. Auch da geht es letztlich um die Kultur, um das Kooperieren mit der Gegenwartskultur, um das Übertragen weltlicher Methoden, Pragmatismus hatten wir eben, oder das Übernehmen von Werten, Dogmen und Ideen. Vor nicht allzu langer Zeit hat uns Michael Diener belehrt, dass wir die Bibel auf unterschiedliche Art und Weise verstehen können in zentralen ethischen Fragen, mit unterschiedlichen Brillen halt die Bibel lesen können. Man kann durchaus zum Ergebnis kommen, dass Homosexualität, gelebte Homosexualität, legitim ist biblisch oder halt auch nicht. Das ist ein Übernehmen von Werten unserer Gegenwartskultur. Und letztlich muss ich dann die biblische Botschaft umdeuten, um das zu legitimieren. Sagen, ja, das ist christlich. Gott ist doch die Liebe. Und wenn sich dann zwei Menschen lieben, wie kann er doch dagegen sein? Klassische Umdeutung. Wir sehen, Tradition, Sitte, Kultur kann von links und von rechts kommen und uns vom Pferd werfen, wenn wir nicht fest im Sattel sitzen. Von konservativ oder von liberal. Diese Strömung, Lehren und Programme sind problematisch, sie sind gefährlich, sie sind verwirrend, sie bringen uns durcheinander, wenn wir nicht feststehen. Sie lähmen uns, weil wir diese endlosen Diskussionen vielleicht haben oder die Auseinandersetzung oder der Kampf darum. Sie lähmen uns dabei, das zu tun, was wir eigentlich tun sollten als Christen. Sie lenken uns ab, sie betrügen uns. Im liberalen, flippigen Gewand, mit Hände hoch und Rock'n'Roll, wilde Worship-Party, wir sind offen für alles, Freiheit in Jesus, kannst tun, was du willst, oder im ganz frommen, strengen Gewand. Das Erschreckende ist, das ist egal. Das Gewand ist egal. Und es erfreut den Widersacher. Und der Widersacher unterstützt, dass es das in der richtigen Farbe für uns gibt. Wenn wir eher offen sind für das Liberale und Flippige, für mehr Freiheit und ein bisschen wild sein, dann kommt es in liberalen Gewand zu uns. Und das strenge Fromme, das wollen wir nicht mehr. Da habe ich so meine Erfahrungen mit. Aber auf der Flanke sind wir offen. Oder auf der anderen Seite. Wir hatten unsere wilde Zeiten und wir haben Buße drüber getan und wollen jetzt besonders korrekt sein, 110%ig, haben ein gutes Anliegen. Aber lassen uns von einem gesetzlichen, werkgerechten Fremdenfeuer vom Pferd werfen. Fazit. Was können wir dagegen tun? Wir brauchen nicht an allen Fronten kämpfen. Wir brauchen nicht Experten werden für alle möglichen Strömungen. Ist gut, wenn wir einen aktuellen Überblick haben. Ich darf Ihnen auch anbieten, wenn Sie über einzelne Strömungen mehr wissen möchten, wenn Sie sich für Ihre Gemeinde wünschen, wir setzen uns mal auseinander mit der Worship-Szene in unserer Gemeinde. Wir setzen uns auseinander mit der Brücke zum Katholizismus und Ökumene. Sprechen uns gerne an. Wir vermitteln gerne auch Referenten aus unserem Umfeld, die sich gut vorbereitet haben und erfahren sind zu solchen Themen. Wir freuen uns, wenn eine Auseinandersetzung stattfindet. Das geistliche Gegenmittel nochmal, wir hatten es am Anfang schon. Und es hat starke Präventivwirkung. Auslegende Verkündigung. Ihr könnt alles von meinem Vortrag vergessen, aber das bitte nicht. Vergesst Joyce Meyer und vergesst Sarah Young und so, das ist nicht so wichtig. Auslegende Verkündigung braucht jede Gemeinde und jeder geistliche Kreis. Im Kontext der ganzen Heiligen Schrift. Also wenn ich etwas aus Malachi auslege, dann muss ich klar machen, wer waren die Erstadressaten? Wer sagt hier was zu wem? Was sind kulturelle Klüfte, historische Klüfte? Das muss ich bearbeiten. Also im Kontext, was sagt die ganze Bibel dazu? Fortlaufend, Vers für Vers, strebt danach, große Bibelabschnitte und Bibelbücher am Stück auszulegen, über lange Zeiträume. Der Predigttext ist vorgegeben und wir verstehen die großen Zusammenhänge. Und das möchte Gott doch. Er schreibt uns so einen langen Brief. Und wenn ich Ihnen einen Brief schreiben würde und Sie lesen dauernd nur die Seite 35 und 89 von meinen 100 Seiten, werden Sie nicht verstehen, was ich meine. Wir brauchen die Zusammenhänge, Vers für Vers. deutlich, klar und autoritativ. Nicht meiner Meinung nach oder ein Angebot, was ich Ihnen hier machen möchte. Das ist nicht Predigen, sondern wie es in Nehemia so schön heißt, erkläre, was dort steht. Das bedeutet es. Und ich erkläre auch nochmal, warum es das bedeutet. Und jetzt gibt es was zu tun. Mach es. Prüf das und dann mach. Eine Predigt sollte so sein, dass es hinterher möglichst keine Fragezeichen mehr gibt, sondern hauptsächlich Ausrufezeichen. Und das zentral bitte für alle Altersgruppen. Wir brauchen für die Teenies letztlich kein anderes Programm als für die Senioren. In den äußeren Formen unterscheidet sich das, sicher. Aber im Zentrum muss auslegende Verkündigung stehen. Dann sind wir gewappnet gegen fremdes Feuer. Dann sind wir auch stark. Dann kann Erweckung stattfinden. Nicht per Knopfdruck. Wir sagen, jetzt passiert Erweckung. Aber dann haben wir das Unsere getan. Dann haben wir die Grundlage gelegt. Und dazu gehört auch eine Gemeinde, die das Ganze annimmt. Die es wertschätzt. Eine Gemeindeleitung, die dahinter steht. Junge, Alte und die dazwischen, die sagen, wir brauchen geistliches Futter. Nicht bla bla, nicht Geschichten von früher oder morgen oder gestern. Nicht deine persönliche Einsicht, sondern Fakten. Ich möchte schließen mit zwei Worten aus dem 2. Timotheusbrief. Das ist das, was zu tun ist. Das ist geistlicher Kampf. Daraus entstehen die Erkenntnisse, die wir brauchen. Die Abwehr, aber auch das Vorangehen, das Wachstum. Genauso wie der Schutz der Herde. Predige das Wort. Tritt dafür ein. Es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne. Mit aller Langmut und Belehrung. Etwas weiter vorher sagt Paulus, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Gebt das weiter. Kümmert euch darum, dass die nächste Generation Prediger, Bibelstundenleiter, Jugendkreisleiter, Hauskreisleiter und so weiter, Missionare, ausgerüstet werden. Und auch da möchte ich euch anbieten, wo ihr Unterstützung braucht. Wir möchten gerne helfen, dass ihr Unterstützung vermittelt kriegt. Dass wir gute Literaturempfehlungen weitergeben, gute Seminare empfehlen oder auch gucken, wo können Geschwister vor Ort praktisch unterstützen. Aber das brauchen die Gemeinden in Ostwestfalen-Lippe und überall. Dass die nächste Generation zugerüstet wird, zu predigen, zu verkündigen, auszulegen. Und dann werden wir sattelfest, nach links und nach rechts. Nochmal. Unsere persönliche Integrität, unsere Muckis, unsere geistlichen Muckis, wie auch unsere Tradition, unsere Sitten, unsere Gefühle, all das ist unter Jesus, unter seinem Wort, unter der Wahrheit. Und alles müssen wir an ihm prüfen, was er zu sagen hat. Und wir müssen bereit sein, ich denke nochmal an die Baustelle, unser Haus mit der Baustelle, wir müssen auch bereit sein, gewisse Teile unseres Hauses abzureißen. Manchmal muss eine Wand raus. Manchmal müssen neue Leitungen rein. Das ist so. Wenn wir erkennen, hier ist etwas faul. Hier ist der Mr. Fungi drin. Hier ist der Pilz drin. Hier ist der Gammel drin. Dann müssen wir abreißen und bereit sein, neu zu bauen. Ein Teil des Hauses. Grundsanierung ist notwendig. Und das Schlimmste, was wir machen können, ist einfach weitermachen wie bisher. Sagen, ja, ich habe das gehört. Ich kenne so viele Gemeinden, auf die trifft das alles zu. Zum Glück ist bei uns alles super. Ihr Lieben, wir haben immer geistliche Baustellen in unserer Gemeinde. Und egal, wie wir geprägt sind, egal, wie wir stehen als Gemeinde oder als Kreis, es gibt immer die offenen Flanken. Da sollen wir nicht panisch werden, nicht paranoid, sondern immer sattelfester. Auseinandersetzen mit dem Problem, aber den Fokus auf Gottes Wort. Das ist das Beste, was wir tun können.